Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß, präsentiert von Stadtwerken Düsseldorf. Und diesmal einen sehr besonderen Gast da, den Andreas Hinz nämlich. Für die, die dich nicht kennen, werde ich jetzt erstmal gleich ein bisschen vorstellen natürlich. Okay. Aber was man schon mal, glaube ich, so ein bisschen sagen kann, ist, du bist Vollblut-Fortuna, so kann man es, glaube ich, sagen. Wer sich, wie viele Spiele sind es gewesen? 800?
870 am Stück.
Am Stück.
Ja,
ja. Ich glaube, dann tritt dir nicht zu nahe, wenn ich sage, dass du Vollblut-Fortuna bist, oder?
Ja, ein Leben ohne Fortuna ist möglich, aber nicht für mich.
Vielleicht erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Bist du gebürtiger Düsseldorfer?
Ja, bin ich.
Wo
ja.
bist du geboren? Oder groß geworden?
In Düsseldorf-Lierenfeld wohne ich, im Haus meiner Eltern groß geworden und wohne auch immer noch da, ist inzwischen komplett in eigener Hand. Also im Erdgeschoss wohnen meine Eltern, erste Etage, Schwester mit Family und im Dachgeschoss wohne ich.
Und fühlt sich sehr wohl in Lierenfeld, ja?
Ja, das ist okay. Kann man, also in Eller stirbst du schneller, aber in Lierenfeld, da wohnst du gut fürs Geld. Ne?
Sehr schön. Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Du hast 25 Jahre lang kein Meisterschaftsspiel der Fortuna verpasst. Genau. Erstmal die Frage, was arbeitest du?
Ja, leider nicht bei Fortuna oder zum Glück, weiß man nicht. Ich bin Bankkaufmann, war über 30 Jahre bei der Commerzbank. Und dann ist die Abteilung, mit der ich schon von Düsseldorf nach Frankfurt seinerzeit gewechselt war, von der Commerzbank verkauft worden. Und im Rahmen dessen habe ich gesagt, okay, wenn ich den Arbeitgeber nach 30 Jahren wechsle, dann nicht in Frankfurt, bin ich zurückgekommen nach Düsseldorf und seitdem arbeite ich bei der HSBC.
Und wie ist das vereinbar? Also da braucht man, glaube ich, schon auch einen Chef, der ein bisschen vielleicht ein Faible dafür auch selber hat, oder? Wie stelle ich mir das vor?
Nee, das nicht. Das ist dann halt ein Geben und Nehmen. Man muss schauen, dass man dementsprechend möglichst, wenn schwierige Termine sind, freitags, montags oder sowas, das zeitig abklärt und dann vielleicht mal Goodwill hat von den Kollegen oder vom Chef. Als ich seinerzeit nach Frankfurt gewechselt war, wo ich 5 Jahre gearbeitet habe, habe ich es mir vorher zusichern lassen. Habe nicht um eine Gehaltserhöhung gefeilscht, sondern zusichern lassen, wenn Fortuna spielt, kriege ich frei.
Auch sehr ungewöhnliche Bitte, glaube ich.
Oder? Ja, hat mein damaliger Vorgesetzter auch erst mit den Kollegen in Frankfurt abgeklärt und hat mir ein paar Tage später dann die Rückmeldung gegeben, kriegen wir hin.
Haben das deine Freundinnen auch immer alles ohne Murren mitgemacht?
Also ich glaube, das ohne Murren mitzumachen ist schwierig, weil es schon teilweise extrem ist. Und es gibt Situationen, wo es echt schwierig ist, auch für die Familie. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt schon eins ausholen darf.
Bitte, also immer gerne Anekdoten, immer raus damit.
Als ich Patenonkel werden sollte bei meinem Neffen, haben mich dann meine Schwester und meine Schwager gefragt, ob ich das machen würde. Ich so, ja, prinzipiell gerne. Nur zu dem Termin waren wir damals in der Oberliga in der Aufstiegsrunde und habe gesagt, okay, ich kann noch kurz mit in die Kirche, aber dann bin ich weg, dann spielt Fortuna. Und das fand meine Familie damals nicht so lustig. Und schlussendlich bin ich dann nicht Patenonkel geworden, sondern mein bester Freund damals, der hat auf das Spiel verzichtet, ist dann geworden. Und ich hatte dann Glück und bei meiner Nichte durfte ich das dann nachholen.
Also der Haussegen hing nur kurz schief.
Es war schon ein paar Tage, wo meine Familie nicht mit mir gesprochen hat.
Tatsächlich,
auch, ja. Ja, das war wirklich hart, weil ich auch eigentlich ein Familienmensch bin. Aber ja, es war sehr schwierig. Inzwischen wissen sie es, dass ich wirklich so bekloppt bin. Das war ja noch relativ in der Anfangsphase. Und dann werden schon manche Feierlichkeiten um Fortuna drumherum gebastelt. Was deine Eingangsfrage bezüglich der Freundin betrifft, ist manche Beziehungen rein zerbrochen. Ja. Und umso glücklicher bin ich im Augenblick mit meiner Susanne, weil da funktioniert super.
Ist sie auch so Fortuna-verrückt oder Fußball-verrückt?
Nee, eigentlich gar nicht. Wir sind jetzt seit gut 7 Jahren zusammen. Und vor unserer Zeit war sie bei 2 Spielen live im Stadion. Inzwischen ist sie bei über 280. Und ja, sie sagt auch manchmal, in der Theorie war es leichter als in der Praxis. Aber sie kommt auch nicht zu jedem Spiel mit. Das ist die Frage gestellt. Ich freue mich, wenn sie dabei ist. Wenn sie nicht kann, dann ist das in Ordnung. Und ansonsten, sie akzeptiert es auf jeden Fall, dass ich immer fahren muss.
Ihr habt ein Agreement gefunden.
Ja.
Wie bist du zu Fortuna gekommen?
Mein erstes Spiel weiß ich leider nicht mehr. Und wie es so ganz ursprünglich entstanden ist, weiß ich nicht. Mein Patenonkel ist bei Sport oder war sehr lange bei Sportring Ella engagiert. Und auch Fortuna-Fan und hat mich auch öfter mal zu Fortuna mitgenommen. Und der hat mir wahrscheinlich so die Liebe des Vereins ein bisschen näher gebracht, ja.
Was ist denn, du hast gesagt, ans erste Spiel kannst du dich nicht erinnern? Nein. Was ist denn das erste, an das du dich erinnern kannst?
Auch das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, genau, jetzt müsste ich echt tief graben. Weiß ich nicht, ich habe so einige noch in Erinnerung, so seinerzeit damals das 4-2 gegen den HSV, wo wir 0-2 zurückgelegen haben, weiß ich, gegen Bayern.
Das war so auch die 2-4-1. Wann das in etwa gewesen ist?
Ende der 70er. Mhm. Ja. Ob vorher, wo, weiß ich nicht, ich glaube, das erste Auswärtsspiel war, glaube ich, in Saarbrücken, wo mein Freund mich mitgenommen hatte. Das war dann schon später. Aber das erste wirkliche Spiel, weiß ich nicht. Ich weiß auch noch, dass ich damals hier beim Europapokalfinale in der Pokalsieger war. Jena gegen Dynamo Tiflis, vor, glaube ich, nur 6.000 Zuschauern oder sowas. Aber das erste Fortuna-Spiel weiß ich leider nicht mehr.
Aber warst schon noch ein kleiner Steppke da auch, ne?
Ja, aber halt noch nicht regelmäßig damals.
Ich bin, glaube ich, so mit 9 oder so das erste Mal im Rheinstadion gewesen. Das war ein Freitagsabendsspiel, unfassbar kalt, vor 12.000 oder 13.000 Zuschauern in 1-1 gegen Bayer Uerdingen.
Ja.
Und trotzdem hat es mich gepackt.
Ja, ich glaube, dass auch nicht vom Gegner und vom ersten Spiel unbedingt abhängt. Das macht mehr aus, die Liebe zum Verein.
Ja, das ist so, ne? Also ja. Man kann es auch schwer irgendwie anderen Leuten erklären, ne? Also irgendwann packt es einen halt einfach und dann ist auch fast egal, wie sie spielen.
Ja, also fast egal nicht. Es ist fürs Gemüt und drumherum schon schöner, wenn sie gut spielen und wenn sie gewinnen. Aber auch eine Niederlagenserie zerstört nicht die Liebe zum Verein. Das ist schwer zu erklären für jemanden, der sich nicht für Fußball interessiert. Auch sicherlich nicht nachvollziehbar. Auch Susanne kann sich immer nachvollziehen, aber sie akzeptiert es und lernt damit zu leben und das ist schon schön, ja.
Hast du eigentlich das alte Rheinstadion gemocht?
Gemocht, es war Tradition. Insofern, es war das erste Stadion, wo ich Fortuna gesehen habe, war in seiner Zeit immer da. Also vom Grundsatz her, ich mag schon wesentlich lieber reine Fußballstadien. Ja, die keine Laufbahn haben, wo man näher dran sitzt, finde ich wesentlich schöner.
Ja, die Stimmung hat immer sehr gelitten darunter auch. Ne? Außer das Ding war wirklich voll. Ne?
Ja, und dann hat man ja noch einen Teil des Stadions offen zum Schwimmbad damals noch hin. Und insofern, damals war auch, ja, bis auf wenige Spiele die Hütte nicht so voll. Und stimmungstechnisch, ja, ging es.
Wo wir gerade den Stadion sind, da klappern wir doch mal ab. Was sagt dein Herz beim Paul-Janis-Stadion?
Bin jetzt nicht unbedingt der absolute Oldschool-Stadion-Fan. Paul-Janis-Stadion natürlich. Klar, Traditionsstadion für uns und seinerzeit schon mega wichtige Spiele stattgefunden. Bin jetzt immer noch gerne hin, um unsere 19 oder die 2. zu gucken. Wenn das nicht sich überschneidet und wenn das passt, bin ich sehr gerne da. Rein vom Stellenwert jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ganz weit oben oder sowas oder eine ganz besondere Beziehung. Ja, Aufstiegsfeier seinerzeit aus der Oberliga und sowas war schön, aber ist jetzt nicht so, dass ich mit dem Herzen absolut dranhängen würde.
Welches Stadion ich total geil war und dann spare ich den Punkt zum nächsten Stadion, war diese sogenannte Lena Arena, wo wir nur 3 Spiele gespielt haben. Aber das Stadion fand ich damals sensationell.
Es war kultig, ja. Es war schön, war ein geschlossenes Stadion von allen 4 Seiten. Es war stimmungsmäßig gut. Wenn es ein Ticken größer gewesen wäre, hätte es eine durchaus längere Lösung sein dürfen. Aber Spaß gemacht hat es, ne? Mit dem ganzen Rindenmulch drumherum und wo man erstmal langgelatscht ist. Das war schon was Besonderes, ja.
Okay, reden wir ein bisschen über deine Serie. Wir haben es schon gesagt, 870 Spiele am Stück. Das erste war Mainz. 1-0 gegen Mainz. Kannst du dich daran noch erinnern?
Nicht wirklich. Also ich weiß natürlich, dass es der, kein April-Schätze, 1.4.95 war. Und Torschütze war, meine ich, Thomas Bodaric, wenn ich mich noch recht erinnere. Aber dass ich das Spiel jetzt komplett vor Augen hätte, da müsste ich lügen. Das stimmt nicht. Ich weiß, dass davor, was natürlich mehr Schmerz, der Montagabend war, der 27. März 95, das Spiel auf St. Pauli, was ja das letzte Spiel war, was ich nicht gesehen hatte, bevor die Serie begann.
Und das schmerzt weshalb? Wäre es ein schöneres Spiel zum Start so einer Serie?
Nein, aber dadurch hat es ja schon eine kleine Serie unterbrochen. Ich hatte ja davor schon ein paar Jahre kein Spiel verpasst. Und an dem Montag wollte ich halt auch nach Pauli logischerweise und hatte auch meine Karte schon. Habe aber allerdings in meiner damaligen Filiale, ist ja ein paar Jahre her, jetzt darf ich vielleicht erzählen, nicht frei bekommen und hatte mich dann montags morgens krank gemeldet. Ja, ich weiß, heute war nicht so eine gute Idee. Und meine damalige Freundin war in der gleichen Filiale eingesetzt und die rief mich dann, konnte man schon hören, Tränen überströmt am Telefon an, fahr nicht, die schmeiß nicht raus und sowas. Und dann, ja, habe ich mit mir gerungen und mich dann für die Serie betrachtet, leider für den Job betrachtet, vernünftigerweise dagegen entschieden, nach Hamburg zu fahren und habe sie dann demonstrativ von der Arbeit abgeholt. habe aber dann kurz danach die Filiale gewechselt.
War es schon so ein bisschen das Tischtuch dort zerschnitten oder was?
Ja, das war für mich, fühlte mich schon persönlich beleidigt.
Wie viele Spiele hast du denn bis dahin schon gesehen? Oder wie viele Jahre? Kannst du das, weißt du das noch?
Ich hatte letztes Mal nachgeguckt, weil ich davon nicht genau weiß. Das sind so zwei Spiele, die in Betracht kamen, was ich als letztes gesehen hätte. Aber wäre dieses eine nicht gewesen, dann hätte ich es tatsächlich geschafft, diese 1000 Spiele in der Reihe zu gucken. Das war jetzt so mein Ziel. Wäre normal ohne Corona im Januar oder Februar 24 der Fall gewesen. Jetzt würde ich es nicht mehr reichen, weil dann wäre ich über 80 und das schaffe ich nicht.
Naja, wieso nicht? Man muss doch mal positiv in die Zukunft schauen.
Ja, ich weiß ja gar nicht, wann es überhaupt mal wieder losgeht, um eine Serie zu starten, und das glaube ich nicht. Also das ist unrealistisch.
Aber ich meine, im Grunde könntest du ja sagen, und da wird ja auch keiner dir diese Serie absprechen, weil du konntest die Spiele ja nun mal nicht sehen. Also ne, es war ja keine Zuschauer erlaubt. Also von daher könnte man ja eigentlich diese Serie fortsetzen, oder kriegst du das mit dir selber dann nicht vereinbart?
Also ich krieg's mit mir nicht vereinbart, weil die Frage ist ganz einfach, wo setzt du die Grenze und was lässt du gelten? Ja klar, Corona betrifft total viele, haben auch viele das Problem, bin ja da nicht alleine mit, dass wir nicht ins Stadion können und dass da manche Serie gerissen ist. Aber was lässt du gelten und was nicht? Ist eine schwere Krankheit oder sowas? Ist das ein Grund? Haben mich vorher auch einige gefragt, wodurch wird deine Serie immer reißen? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich fürchte, dass irgendwas mit meinem Vater ist. Er hatte schon mal einen schweren Schlaganfall. Das war, ja, so bitter wie es ist, aber zum Glück an einem Tag nach dem Spiel. Wäre es ein Tag eher gewesen, wenn die Serie wahrscheinlich da schon gerissen hat. Ich hätte eher gedacht, was so profan ist wie ein Autounfall oder sonstiges, dass man stoppen wird an ein Virus in dieser Art und Weise. Und eine Pandemie war seinerzeit nicht zu denken.
Hast du dich denn schon mal richtig hochpäppeln müssen für so ein Spiel? Weil du eigentlich hättest lieber im Bett bleiben sollen?
Ja, gab es schon mal. Das war auch ein Spiel auf Pauli. Das weiß ich noch. Da hatte ich knappe 40 Fieber und mir ging es echt nicht gut. Aber die, mit denen ich fahren wollte, waren so lieb, haben mich eingesammelt. Ich habe mich hinten hingelegt. Wir sind nach Pauli gefahren. Ich bin ins Sternspiel geguckt, habe mich wieder hinten hingelegt und nach Hause fahren lassen.
Hauptsache das Spiel gesehen.
Genau. Dafür hat die Kraft gereicht.
So ein bisschen im Fieberdelirium, ja.
Ja, das ist auch manchmal bei den Spielen besser.
Hast du wohl recht. Kannst du sagen, ich weiß, das ist eine fiese Frage, bei 870 Spielen am Stück, wo die Stimmung am besten war?
Also, das ist ganz schwer zu sagen. Da gibt es natürlich unterschiedliche. Also, natürlich emotionale Momente, wenn du ein Spiel in letzter Minute gewinnst oder sowas. Heißt aber nicht, dass das ganze Spiel über die Stimmung gut war. Also vielleicht, das war seinerzeit sogar das 500, das 5-5 in Braunschweig. Das war natürlich schon emotional für alle natürlich ein Hammerspiel. Und deswegen, glaube ich, ist das weit vorne. Und ich glaube, wo wir mit einem ziemlichen Mob da waren und auch die ganze Zeit über, nicht nur nach dem 3-3 in der Nachspielzeit, echt gute Stimmung hatten wir beim 3-3 in München.
Ja, das stimmt. Da erinnere ich mich auch dran, im Oberrang. Da
ja,
war schon,
ja,
da war schon sehr, sehr gute
das Stimmung. Das war schon ziemlich cool, ja.
Das stimmt. Wo bist du immer gerne hingefahren? Also wo war der Empfang immer sehr freundlich? Wo hast du gesagt, ach, da fahre ich wirklich gerne hin, da fühle ich mich wohl?
Ja, Aue ist natürlich, wo auch so eine kleine Fanfreundschaft besteht, wo man eigentlich gerade im Osten hinfahren konnte, ohne sich irgendwie Sorgen zu machen, sondern dass man freundlich empfangen wurde. War schön. Und ansonsten, ja, bis auf Dummstadt oder sowas, wo es immer problematisch war, oder Dresden, wo sicherlich, ja, man nicht mit offenen Armen empfangen wird, war es sonst eigentlich meistens relativ problemlos.
Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, gab es wirklich Spiele oder Orte, wo du gesagt hast, da fühle ich mich ein bisschen unwohl, da fahre ich gar nicht so gerne hin?
Also das alte Stadion zum Beispiel in Dresden noch, wo bekannt war, wo die Abreise war und wo man im Vorfeld von der Polizei schon darauf hingewiesen wurde, wenn ihr losfahrt, macht im Bus auf jeden Fall die Lichter aus und zieht die Vorhänge zu, und wo auch der eine oder andere Bus schon mal entglast wurde. Da war ich im Endeffekt froh, dass das Spiel 0-0 ausgegangen war und nicht viele Emotionen hatte.
Das war das 0-0 unter der Woche abends?
Ja, genau.
Und es war sehr kalt?
Ja, das auch noch.
Ich kann mich erinnern, ich war nämlich auch da. Ja. Und ich erinnere mich auch bei der Abreise, ich hatte nämlich auch ein Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen, einen Dienstwagen. Mhm. Ich habe mich da auch nicht wohlgefühlt bei der Abreise. Ja. Also das kann ich komplett nachempfinden. Ja.
Also Dresden ist eine schöne Stadt, gar keine Frage. Aber gerade seinerzeit war das schon recht schwierig oder nicht gänzlich ungefährlich.
Ja, weil das so unübersichtlich da auch ist. Ne? Du hast das ganze Waldgebiet da so drumherum, ne? Oder Park oder sowas, ne?
Ja, und zur anderen Seite das Wohngebiet, und es gab nicht so viele Alternativwege, und auf dem Weg, dann nach dem ersten oder zweiten Abbiegen vom Stadionweg, kamen dann auch Leuchtraketen, die flogen vor dem Bus lang. Uns ist zum Glück nichts passiert, aber ja, ist nicht das, was man sich wünscht. Ja, Fritzeleien, Gesänge, alles im Stadion gehört dazu, finde ich gut. Aber das ist schon, wenn du mit einem mulmigen Gefühl da dann wieder raus musst, ist schon schwierig.
Kommen wir zu was Positiverem. Wo gibt es denn die beste Wurst?
Gibt es, glaube ich, zwei nach wie vor. War letztens mit der zweiten noch da in Wattenscheid. Schmeckt immer noch gut. Ich glaube, die beste, die ich mal gegessen habe, war in Gütersloh.
Ach, in Gütersloh?
Ja, die war echt mega. Da kann ich mich dran erinnern. Da war ich sogar mit Freunden aus Sittard in Niederlanden. Die waren rübergekommen, sind mal zum Spiel gefahren. Und ich habe vor dem Spiel zwei Würstchen gegessen und die waren so genial, dass ich mir sogar in der Pause noch ein drittes reingedrängt habe.
Ich habe in Sandhausen eine super Wurst mal gegessen, Feuerwurst gab es da.
Okay.
Die war überragend und natürlich ganz klassisch in Bochum, ne? Die Currywurst, die es da gibt, die finde ich auch immer sehr, sehr gut tatsächlich. Aber in Gütersloh war ich noch nie.
Deshalb, echt?
Nee, Skandal. Ja, eigentlich schon. Also ich hoffe eigentlich auch dass ich da nochmal hinkomme. Vielleicht ein Pokal oder so.
Ja, genau. Das lassen wir gelten oder vielleicht mit der zweiten, wenn Gütersloh noch hochkommt. Aber.
Nutzt die Fahrt für die Wurst, meinst du, ja?
Ja, ja. Also gut, ich weiß nicht, wie sie jetzt ist, aber für damals hätte ich gesagt, ja.
Gab es mal einen Moment in deiner Karriere als Fan, wo du gesagt hast, komm, das war's, das nächste Spiel wirklich ohne mich?
Ja, gab es öfter. Also wenn du im Endeffekt aus der Bundesliga absteigst und du steigst aus der zweiten Liga ab und dann, ich meine, gerade unter Köppel, die zweite Liga-Saison war natürlich auch grottig, ja, mit den höchsten Aufstiegsambitionen und dann wirst du schön durchgereicht. Und wenn du in Niederung von Regionalliga ankommst und spielst Oberliga und kriegst dann noch fast regelmäßig eins aufs Mützchen, dann stehst du im Block, guckst jetzt wieder und fragst dich, was mache ich eigentlich hier? Warum bin ich hier? Warum tue ich mir das an? Das ist dann sonntags, montags, musst du dann die Fritzeleien oder was noch schlimmer ist, dann so Mitleid, so wenn die Kolleginnen so fragen, wenn ich so schon morgen reinkomme und ja, hat Fortuna schon wieder verloren? Und so, pssst, oh, das ist doch schlimmer als Fritzeleien. Und dann so ab Dienstag so, dann langsam die Kurve und Mittwoch so, ja, Donnerstag hast du eh nichts anderes vor und ab Freitag freust du dich schon wieder aufs Spiel, es könnte ja besser werden. Und insofern, ja, trotzdem immer hingefahren. Damals war noch nicht so dieser Zwang dieser Serie, wie ich das sicherlich in den letzten Jahren noch irgendwo hatte, aber trotzdem irgendwo dann auch wieder die Lust und die Hoffnung, dass es eines der besseren Spiele ist.
Mein schlimmstes Spiel war das 0-1 in Koblenz im Pokal. Bei strömenden
Regen. Das Kackspiel.
Das ist ein Kackspiel, hast du recht.
Ja, und allein, wenn du zum Gästeblock gehen wolltest, das hat ja vorhin schon Ström regnet und du hattest ja nur einen Zugangsweg zum Gästebereich und dann gehst du und plötzlich stockt alles und du siehst noch nicht warum. Und dann siehst du, dass mitten auf dem Weg ein komplett über die Breite und ein paar Meter lang riesige Pfütze ist, wo die Leute sich so ein bisschen am Zaun fast festgehalten haben und dann auf der Seitenbegrenzung lang getanzt sind oder dann ganz langsam da durchgewartet sind, Hauptsache nicht mit dem ganzen Schuh versinken. Unglaublich, dann kommst du in diesen Block, in diesem Stadion, Entschuldigung, in diesem nicht ganz so perfekten Stadion und dann spielst du doch noch schlecht und verlierst das Ding und scheidest aus.
Nein, geht gar nicht. Und es hat wirklich von der Minute, wo du aus dem Auto oder Bus gestiegen bist, bis zur Minute, wie du wieder ins Auto eingestiegen bist, hat es einfach durchweg geregnet, ja. Und zwar Windfäden.
Ja. Und es war nicht alles vom Stadion war überdacht.
Nee, wir haben damals Pokalspiele nicht immer alle übertragen, also da habe ich auch tatsächlich im Gästeblock gestanden, und zwar in dem nicht überdachten Teil.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Hat es gelohnt.
Das hat sich richtig gelohnt. Ja, ich habe danach wirklich gedacht, ich bin gerade aus der Badewanne gestiegen, weil ich war bis auf die Haut wirklich klatschen lassen. Aber gut, ja. Muss man vielleicht auch mal mitgemacht haben, ne?
Jetzt hatten wir auch mal beim Spiel im Paulianestadion, hatten wir auch ein Pokalspiel gegen Bochum. Ich glaube, wir haben 1-3 verloren. Und da hat es dann auch irgendwann, aber erst in der zweiten Halbzeit angefangen, in Strömen zu regnen. Und da war ich so wahrscheinlich mit dem Christian dann irgendwann auf diesen unüberdachten Sitzplätzen auf der Gegentribüne, mehr oder minder alleine, weil jeder irgendwo Zuflucht gesucht hat und das wirklich runterkam. Das ist das Schöne an den modernen Arenen, die sind in der Regel komplett überdacht.
Kommen wir von diesem
Schluss. Aber wenn ich wählen dürfte, lieber im Regen stehen und schönen Sieg sehen, als bei schönem Wetter eine Niederlage sehen.
Ja, das stimmt. Nur hatten wir das in Koblenz beides nicht.
Das ist leider richtig. Aber es gab danach nochmal ein Spiel, ein Pflichtspiel mit der zweiten. Und das haben wir tatsächlich in Koblenz gewonnen. Da hat sogar Kopfballungeheuer Martin Blas noch ein schönes Kopfballtor gemacht. Kann mich noch gut dran erinnern.
Kommen wir mal zu schöneren Erinnerungen. Du hast gerade schon mal ein bisschen angedeutet, dein 500. Spiel war dieses Jahr. Legendäres Spiel, muss man ja sagen. 5-5 in Braunschweig. Also ja, legendärer geht's ja kaum, oder?
von der Torreihenfolge und der Abwechslung der Gefühle und der Anzahl der Tore vor allen Dingen, ja, auf einer Seite, es gehört sicherlich zu den Top-Spielen, aber wenn man es jetzt vergleicht, ist schwierig, zum Beispiel das 3-3 gegen München oder sowas, natürlich auch ein Top-Spiel und holst da einen Punkt. Was in Braunschweig, glaube ich, das ein bisschen negativ verhaftet, dass wir in der Schlussminute das 5-5 kassiert haben. Wenn wir das 5-4 gewonnen hätten, wäre das sicher eins der absoluten Megaspiele gewesen. So war die Stimmung ein bisschen getrübt, weil wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, danach noch 3 Spiele in der zweiten Liga. Und durch das 5-5 hatten wir so ein bisschen die Sorge, dass es nicht mehr zum Aufstieg reichen wird.
Das war Jena, Aalen und das Heimspiel gegen Bremen 2. Das waren noch die 3.
Genau, und die haben wir alle 3 gewonnen und dadurch hat es dann noch gereicht zum Aufstieg. In Aalen gab es ja schon so eine kleine, spontane auf dem Platz Aufstiegsfeier. Und dann mit dem souveränen 1-0 gegen Bremen, das 2. haben wir es nach Hause gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt wussten wir es halt nicht, ne, dass sie vor uns noch patzen und dass das reichen wird. Und insofern war die Stimmung ein bisschen betrübt. Ich habe zu einer Zeit die Mannschaft danach noch zum Griechen in Peine eingeladen, sind nach dem Spiel noch gekommen. Und hätten die da 5-4 gewonnen, dann wäre da, glaube ich, eine mega Fete gewesen. Und so war die Stimmung schon ein bisschen betrübt und nicht so ausgelassen. Das war ein bisschen schade.
Du hattest die Truppe nach Peine eingeladen? Hm? Ah, okay. Waren die so fannah damals?
Ich habe es mit Kapitän und Trainer seinerzeit besprochen und die haben sich beratschlagt und die Mannschaft muss ja eh nach dem Spiel was essen. Haben sich das angeguckt, weil es ja relativ nah ist und haben denen dann zugestimmt, ja.
War das so die fannahste Truppe, die du, oder vielleicht die Oberligamannschaft?
Ich würde fast vermuten, die Oberligamannschaft. Denke ich noch einen dicken mehr. Aber ansonsten kann das schon sein zu dem Zeitpunkt.
Ja, die waren schon, ne, die waren schon wirklich recht nahbar. Ne?
Das war schon cool, ja.
Ja, den habe ich auch damals so wahrgenommen, tatsächlich. Wie läuft denn generell so deine Anreise? Mit dem eigenen Auto oder Fanbus oder Zug oder ist das immer komplett unterschiedlich?
Ist unterschiedlich. Also einen großen Zeitraum, etwas mehr als 10 Jahre, habe ich die Busreisen für unseren Fanclub Fortuna Treu organisiert und dementsprechend logischerweise halb die Anreise mit dem Bus. Dann hatte ich mal die Phase, als ich in Frankfurt gearbeitet habe, da hatte ich eine Bahncard 100. Dann habe ich auch öfter mal den Zug gewählt und ansonsten fahre ich jetzt ab und zu mit dem Bus mit oder mit dem eigenen Auto, je nachdem, wie es passt. Und das ist auch so ein Agreement mit meiner Freundin, wenn wir dann fahren und es ist eine weitere Auswärtsfahrt, dann machen wir auch gerne schon mal eine Übernachtung damit bei, dann hat sie auch was davon und dann fahren wir halt mit dem Wagen,
ja. Da guckt man sich auch mal noch tatsächlich auch was anderes an, außer das Stadion, ja?
Ja, genau. Da wird sich auch noch was vom Städtchen angeguckt oder ein bisschen Shopping gemacht, je nachdem, wofür die Stadt spricht. Das ist auch ein positiver Nebeneffekt, den auch meine Freundin an dem Fußball lebt, weil Fußball gibt natürlich auch viel vor. Also A, klar, wo Fortuna auswärts spielt, fahren wir hin. Und wir besuchen ja auch Länderspiele und ich begleite ja auch die Nationalmannschaft ganz gerne. War jetzt seit 88 bei jeder EM oder WM-Endrunde dabei. Und gucke auch U21 gerne mal und sowas. Und mit der U21 bei der Europameisterschaft war ich zum Beispiel in Israel. Ja, ich wäre wahrscheinlich sonst nie auf den Gedanken hingekommen. Und so habe ich mal im Toten Meer gelegen, habe die Geburtsstätte Jesu Christi angeguckt in Palästina und so. Alles mega. Das sind so die Dinge, die dann durch den Fußball kamen. Oder als ich mit meiner Freundin zusammenkam, hatten wir ein Auswärtsspiel in Aalen am 1. November 13. Und von da aus sind wir da weitergefahren, haben ein Spiel im Giuseppe Meazza in Mailand geguckt und sind dann noch nach Thun in die Schweiz gefahren und danach wieder zurück. Und das sind halt die schönen Dinge, die wir so um den Fußball rumbasteln. Oder UEFA Youth League Finale fehlte mir noch jahrelang. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, hier ist halt okay, ich will mir den Montag, Dienstag frei nehmen. Montag spielen wir das Youth League Finale, das ist in Nyon in der Schweiz. Meinte sie, ja, mach doch. Und dann fragte sie so, wo liegt denn Nyon? Ich so, am Genfer See. Und in dem Augenblick, wo die auch groß, oh, Genfer See, und dann warten wir und guck mal. Ja, dann haben wir da 5 Tage Urlaub gemacht, haben uns das gebastelt und waren dann auf dem Glacier 3000 Meter Höhe bei minus 18 Grad oder sowas. Dicke Jacke aus, Fortuna-Shirt, Schal hochgehalten und schönes Erinnerungsfoto gemacht. Und das sind halt die schönen Dinge, die basteln wir uns dann um die Spiele herum.
Wenn wir gerade über Länderspiele sprechen, vielleicht der kleine Einschub, 0-6 jetzt verloren gegen Spanien. Sag mal, da warst du vielleicht auch mal ganz froh, dass du nicht in Sevilla warst, oder?
Also rein spieltechnisch ja. Ansonsten ist Sevilla auch eine schöne Stadt. Ich war schon einmal da, als Fortuna das Trainingslager hatte, in Marbella. Sind wir auch einen Tag nach Sevilla gefahren, hatten da leider einen Tag, wo es in Strömen geregnet hat und deswegen haben wir es zeitig abgebrochen, weil es einfach echt keinen Sinn machte, da mehr anzugucken. Hätten wir schön nachholen können. Spieletechnisch brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Das war schon krass. Vor allem, klar, in Spanien kann man verlieren, aber was ich entsetzlich fand, die Art und Weise. Ja, die haben ja Corona-Abstandsregeln auf dem Platz eingehalten. Das war überhaupt kein Zweikampfverhalten, kein Aufbäumen. dass du nach dem fünften keinen Bock mehr hast und die letzten 20 Minuten nur noch auf dem Abpfiff wartest, ist ja okay. Aber vorher, das war schon heftig, aber gut, egal.
Macht der Nationalmannschaft noch Spaß?
Also bei so Spielen natürlich nicht. Und man muss schon sehen, dass die Testspiele in den letzten Jahren ja, den Charakter Testspiele hatten. Und wenn viele ausprobiert werden, ich bin zu einem Spiel gefahren, das war Deutschland gegen Polen, nach Hamburg, da ist selbst ein Kumpel, der die meisten Länderspiele mitmacht, nicht hingefahren. Er sagt, komm, vielleicht wird es ein gutes Spiel, es wurde 0-0 und das ist sowas. Da fragst du dich, warum machst du das? Das war so ein Grottenspiel. Für ihn ist es natürlich wichtig, um Erkenntnisse zu sammeln. Auf welchen Spieler er gegebenenfalls brauchen kann, gar keine Frage, aber zum Gucken ist es schon schwierig. Seit der M16 haben wir nicht gerade so ein Top-Niveau bei den Spielen und das macht sich langsam bemerkbar. Ich hoffe, dass wir uns jetzt einpendeln und wir haben einen sehr guten Sturm, bin ich überzeugt von, aber wir sind 14 in Brasilien Weltmeister geworden, weil wir eine mega geile Abwehr hatten. Jeder denkt in erster Linie in der 7-1, was sensationell war. Ja, auch immer noch Susannes Lieblingsspiel im Stadion. Aber die anderen Spiele gegen Frankreich und im Finale, die haben wir 1-0 gewonnen. Ja, wir standen in der Abwehr mit 4 Innenverteidigern in der Abwehrreihe, haben es nach Hause gebracht. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil das ist unsere absolute Schwachstelle im Augenblick.
Bevor wir gleich weiter international bleiben, gehen wir nochmal wieder zurück zu unserer beider Liebe, der Fortuna. Ja. Schaust du dir eigentlich auch Freundschaftsspiele an? Oder sagst du dann irgendwann so, nee, irgendwann ist auch gut?
Also es gibt eine Saison, die 93-94 Oberliga-Saison. Da habe ich jedes Spiel gesehen, also auch jedes Freundschaftsspiel. Ich weiß noch, Karneval, sondern das kriegt Schmilbelsani auf der kleinen Kampfbahn hier in der Arena oder das Trainingslager auf Gran Canaria, was sensationell war. Da habe ich meinen ersten Lumumba getrunken. Mega, es war nicht der letzte, aber wunderschön. Das ist cool, aber da bin ich nicht mehr so, weil das A natürlich zeitmäßig und jobtechnisch dann dafür freizunehmen, steht irgendwo nicht mehr in Relation, also für mich nicht, ne? Wer es schafft, total gerne. Und ansonsten, wenn es ein besonderes Spiel ist, gerade im Ausland oder sowas, dann gerne, aber nicht als Pflichtprogramm.
Was ist dein Lieblingsspieler über all die Jahre?
Es gibt keine so absolute Nummer 1. Es gibt ein paar, so früher fand ich mal Sven Demann überragend. Ja, das war mega in der Zeit, was der genetzt hat und wie der uns in die Bundesliga hochgeschossen hat. Und dann natürlich ist jetzt nichts Besonderes. Die Fan-Ikonen, die wir haben, den Axel Bellinghausen, finde ich überragend. Lumpi ist eine absolute Granate. Auch wenn beide jetzt vielleicht nicht die absoluten Top-Fußballer in unseren Reihen waren, aber es sind einfach Identifikationsfiguren und absolut sympathische Leute.
Gab es denn auch mal einen Spieler, wo du gedacht hast, boah, musst du unbedingt das Fortuna-Trikot tragen?
Da gab es bestimmt mehrere, ja. Aber die habe ich bestimmt vergessen.
Eine sehr diplomatische Antwort von dir. Ich glaube, dass du sie nicht vergessen hast, aber das ist sehr schön ausgedrückt. Es gab ja in diesem...
Also, wenn ich einen Namen wirklich nenne, der nie das Trikot hätte tragen dürfen, dann ist es Frank Mill.
Ach, tatsächlich? Ja, ach, wie kommst du auf Frank Mill? Das ist jetzt interessant.
Also einer, der offiziell sagt, und ich glaube, das war sogar ein Stadionheft, seinerzeit in Fortuna aktuell ausgedruckt. Das Schönste an Düsseldorf ist die Autobahnauffahrt nach Essen. Geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Nee. Ich möchte mich jetzt da nicht reinsteigern, sonst... Nein, das können wir auch nicht senden, aber das ist auch in seiner Zeit, wo klar war, dass er seinen Spielervertrag nicht mehr verlängert kriegt, er aber noch die Option hätte ziehen können und dass man ihn deswegen ins Management hat kommen lassen bei Fortuna. Absolutes No, hätte man niemals machen dürfen.
Auf den bist du nicht besonders gut zu sprechen. Haben wir da doch noch einen entlocken können?
Ja.
aber wo du es gerade schon ein bisschen angedeutet hast, es gab ja in diesen ganzen 25 Jahren sowieso relativ viele Wechsel, auch auf Führungsebene, sage ich mal. Ist das etwas, also dieses Brimborium drumherum um diese Spiele, was dich auch interessiert? Oder hast du irgendwie über die Jahre auch gelernt, dich einfach nur voll auf den Fußball zu konzentrieren?
Ja, interessiert einen natürlich schon, ne? Wer mehr oder minder das Sagen oder das Leiten des Vereins in seinen Händen hat. Und man kann es nur bedingt oder wenig beeinflussen. Und bei dem einen oder anderen, wenn er dann den Verein wieder verlässt, ist man trauriger oder halb erfreut, wenn man meint, dass er für den Verein nicht das Beste getan hat. Schwierig. Also ich selber habe jetzt auch nicht so den Mega-Einblick hinter die Kulissen, dass ich das en Detail sagen könnte, was an manchem Gerücht dran ist oder nicht. Insofern manchmal schwierig nachzuvollziehen und man hat natürlich persönliche Sympathien. ob man jetzt einen gut findet oder nicht. Das ist bei Trainern so, das ist bei Offiziellen so. Ich fand zum Beispiel seinerzeit bei Mike Büskens mega schade, als der entlassen wurde. Der hat mir so leid. Das war, glaube ich, am Sonntag. Da war ich nämlich gerade noch, ich glaube, in Bottrop. Genau, da hat Fortunas Zweite gegen Schalkes Zweite gespielt an dem Tag. Und die haben in Bottrop gespielt. Und dann waren wir in dem Stadion gerade angekommen. Dann kam die Nachricht, oh mein, nee, das entlassen ist. Und es war absehbar. Und wir hatten ja auch keinen gemeinsamen Erfolg. Aber ich fand es total schade, weil ich mich auf ihn gefreut hatte, ihn menschlich gut fand. Und ich dachte, dass das zusammenpasst.
Das haben viele damals gedacht, ja. Mhm. Das hat mich eingeschlossen
auch. Ja, war ja in Fürth erfolgreich. Danach, glaube ich, nirgendwo mehr so vernünftig. Und fand es halt sehr schade, weil ich ihn auch kultig fand als Ex-Fortunen. Und hatte gehofft, dass sich das positiver entwickelt.
Du bist aber eben nicht nur mit Fortuna unterwegs, sondern auch Groundhopper, wie man es so schön sagt. Wie viele Länderpunkte hast du bis jetzt?
Also Groundhopper...
Zu viel gesagt?
Den richtigen Groundhopper zeichnet aus, er will auf jeden Fall neue Stadien sehen. Und für mich steht das Spiel im Vordergrund. Ja, es gibt welche, die würden dann lieber zweite, dritte belgische Liga gucken, in einem Ground, was sie noch nicht kennen. Und ich gucke mir lieber zum achten Mal das belgische Pokalfinale an, weil ich das Spiel halt interessanter finde und dann mit Pokalübergabe gerade und sowas, das finde ich cool. Insofern bin ich nicht der typische Groundhopper, aber habe schon irgendwann mal angefangen natürlich zu gucken, ja. Ja, welche Länder fehlen dir denn noch in Europa und wo kannst du was gucken? Und meine Ursprungsplanung, also so wie ich es mir letztes Jahr ausgemalt hatte, wäre eigentlich mein Wunsch gewesen, dieses Jahr Europa zu schließen. Es fehlen mir noch 6 Länder in Europa, also in Europa habe ich 49 Länderpunkte. Und
welche 6 fehlen, bevor wir weitermachen?
Also so profane, wo die Leute denken, da bin ich jedes Jahr in Urlaub, ich war tatsächlich noch nie in Griechenland. Finnland fehlt mir. Montenegro, was eigentlich für letztes Jahr schon angedacht war. Wir waren auch schon fast vor Ort, waren erst noch in Kroatien in Urlaub, wollten dann noch 10 Tage in Montenegro bleiben. Aber bei der Abreise in Zadar morgens in der Dusche ist Susanne leider ausgerutscht und hat sich Knie aufgeschlagen und dann musste ich mit ihr in Zadar ins Krankenhaus fahren. Das war wie so eine Reise wie vor 30 Jahren in Deutschland. Also von der Ausstattung der Krankenhäuser, da musste sie dann genäht werden und hatte zu starke Schmerzen, es hätte keinen Sinn mehr gemacht, weiterzufahren. Und dann sind wir halt am nächsten Morgen, statt weiter nach Montenegro, in den Wagen und dann komplett runtergekachelt. Kurz nach Mitternacht waren wir dann wieder zu Hause. Also deswegen fehlt mir noch Montenegro. Island fehlt mir leider noch. Und Armenien und Moldawien oder Republik Moldau.
Aber das alles in einem Jahr ist aber auch schon auch sportlich, wenn du das alles für ein Jahr vorgenommen hattest.
Ja, also Griechenland, ja. Es hätte mit Island hätte es schon passen müssen. Das ist noch das, wo ich auch mit Susanne auf jeden Fall Urlaub machen möchte. Finnland, Dito. Griechenland ist, glaube ich, kein Problem, mal eben im Augenblick schon, aber sonst hinzufliegen und ein Spiel zu gucken. Armenien und Moldawien werde ich wohl jeweils nur ein Wochenende, also eine Übernachtung oder so machen. Hinfliegen, Spiel gucken, zurückfliegen. Und Montenegro wollten wir jetzt eigentlich nach und mit dem Urlaub, aber funktioniert dies ja nicht so.
Du wolltest ja dann auch ein bisschen ausholen. Also Europa haben wir jetzt abgehakt, aber dann ging es noch ein bisschen weiter. Wie viel hast du dann jetzt noch? Und das waren jetzt 49 schon, wenn ich mitgezählt habe. Wie viele Länder kommen noch drauf?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Halb die Ausrichterländer der Weltmeisterschaften seit 1990. Gut, das war Italien, 94 USA. Und dann war ich
ja, noch Vereinigte. Korea, ne? Warst du dann entsprechend? Ja,
genau, ich war einmal zu einer Länderspielreise mit meinem Freund damals, Vereinigte Arabische Emirate und China. Das war noch cool. Und sonst, glaube ich, ist jetzt außereuropäisch nicht viel dabei.
Brasilien noch dann demzufolge, ne?
Ja, klar, so von den Weltmeisterschaften sowieso. Brasilien ist das war phänomenal. Ich bin erst auf das erste Deutschlandspiel gegen Portugal haben wir verzichtet, das erste Gruppenspiel. Und zum zweiten Gruppenspiel der Deutschen waren wir da. Da war ich 12 Tage mit meinem Freund erst. Und in den 12 Tagen sind wir quer durchs Land geflogen und mit dem Auto gefahren. Einmal durch strömenden Regen die ganze Nacht durchgefahren für ein Iran-Spiel. Und haben tatsächlich 11 Spiele gesehen in den 12 Tagen. Und auch fast alle Stadien in Brasilien haben wir es leider nicht ganz geschafft, im Amazonas war ich nicht, abzuhoppen. Und zum Achtelfinalspiel ist dann morgens meine Freundin angereist. Und dann haben wir da noch die Spiele zu Ende geguckt. Und nach dem Finale sind wir dann noch 4 oder 5 Tage in Brasilien geblieben und haben noch Sightseeing gemacht in Rio.
Darf ich fragen, wie du an all die Karten gekommen bist? Weil das ist immer nicht ganz so einfach bei so Weltmeisterschaften.
Das ist richtig, aber bei Brasilien ging es zum Glück über den Fanclub Nationalmannschaft. Wenn man sich da zeitig beworben hat, hat man dann eine Zuteilung bekommen. Und deswegen war natürlich umso wichtiger, dass Deutschland weiterkommt jedes Mal. Für die Stimmung im Urlaub ist es schon mal gut. Vor allen Dingen bei dem Achtelfinalspiel, das haben wir ja 2-1 nach Verlängerung gewonnen. Und zwar das erste Spiel, war ja morgens die Susanne angekommen und Susanne Schwimmschein, und konnte sehen, oh Gott, lass die gewinnen, sonst sagt er, ich bin schuld. Total. Und dann hat sich dann natürlich mega entwickelt mit dem 1 von Frankreich, dann dem sensationellen 7-1 gegen Brasilien und das Finale. Und dadurch konnten wir halt jedes Mal an den Folgetagen zu diesen Abholstellen am Flughafen oder innerstädtisch und konnten uns dann das Ticket fürs nächste Deutschlandspiel ausdrucken lassen.
Du hast gerade schon mal so auch ein bisschen angedeutet, ihr plant dann schon eure Urlaube auch durchaus so, dass ihr euch Spiele auch in Ländern anschauen könnt, wo die eben noch fehlen.
Genau. Und deswegen, das ist halt immer schwer zu planen, weil ne, Fortuna ist ja Muss, ist ja Pflichttermin und drumherum, deswegen machen wir meistens eine Länderspielpause. Bevorzugt im Oktober ist eigentlich so die Top-Zeit. Dann gucken wir, okay, von dem Plan her muss ich dann immer sagen, okay, wir können erst so ab Dienstag planen, ne, Montagsspiele und dann so bis Donnerstag oder Freitag, da müssen wir gucken, dass es passt und dann bauen wir uns das drumherum und da wir dann auch vor Ort meistens rumreisen, machen wir es dann schon mal so, dass Susanne fliegt und ich fahre mit dem Auto und dann treffen wir uns vor Ort. Dann sind wir da mobil und können weiter rumfahren. Und so haben wir schon eine schöne Tour gemacht mit Irland, Nordirland, was wunderschön ist, und dann Schottland. Und sind dann zurück über Newcastle ist das, glaube ich, wo es auf die Fähre geht nach Amsterdam. Da haben wir eine Übernachtung in Amsterdam gedacht und dann ging es morgens nach Bielefeld, weil dann haben wir dann in Bielefeld gespielt.
Wo war es denn fußballtechnisch am exotischsten?
Ist die Frage, wie man es definiert. Schwer zu sagen.
Also vielleicht nehmen wir aber nicht das Wort exotisch, sondern sagen vielleicht einfach mal am einfachsten gehalten. Also wo du gesagt hast, boah, hier ist das einfach noch wirklich sehr ehrlicher Fußball.
Ja, hätte ich vielleicht ein paar Jahre eher sein müssen. Wir sind, als wir die Baltikum-Tour gemacht haben, durch Litauen, Lettland, Estland, da hat der Fußball nicht den absolut höchsten Stellenwert. Das ist schon alles in bescheidenerem Rahmen, aber ist jetzt nicht so, dass du sagst, totale Bruchbuden oder sowas oder völlig alte Stadien, weil wir dann ja auch, war ja wieder in der Länderspielpause, dann haben wir halt dementsprechend da Nations League oder Quali-Spiele geguckt, weil wir dann noch Länderspiele da geschaut haben vor Ort. Insofern so, ja, ganz oldschool nicht, aber als wir die Tour hatten, das letzte Spiel, das war dann in Estland. Und von Tallinn aus war die Ursprungsplanung, Donnerstag bringe ich Susanne erstmal zum Flughafen, dann fahre ich gemütlich nach Hause, Donnerstag und Freitag mit einer Übernachtung. Und Samstag sollte es dann nach Frankfurt gehen. Und da haben wir freitagsabends, dann kam die feste Terminierung, wir spielen freitagsabends. Und ich sage, nee, zum Flughafen bringen geht nicht mehr. Wir haben Donnerstag nochmal gefrühstückt. Und dann bin ich von Tallinn aus bis zur Commerzbank Arena nach Frankfurt gut 2000 Kilometer gefahren und war dann Freitagnachmittag in Frankfurt, um dann diesem wunderschönen 7:1 für die Eintracht beizuwohnen. Ich habe vorher noch gesagt, wenn wir da überragend gewinnen, dann muss ich jetzt überlegen, ob ich zu jedem Spiel 2000 Kilometer Anreise mache. Vielleicht hilft das ja. Das konnte ich dann schnell verwerfen. Ja,
sei doch dankbar, dass es dann so lief.
Ja. Ja, das war schon brutal, ja.
Also 2000 Kilometer in Knochen, um sich ein schönes 7-1 anzuschauen für den Gegner.
Ja.
Ja. Da muss man aber auch leidensfähig sein, ne?
Das muss man als Fortuna eh, ne?
Das ist wohl wahr. Wenn du diese Touren machst in die verschiedenen Länder oder vielleicht auch gerade bei diesen sowieso generell Auswärtsspielen, kommst du da viel in Kontakt auch mit, ich sag mal, gegnerischen Fans, also mit Fans von den jeweiligen Heimteams?
Unterschiedlich, nicht unbedingt, weil gerade rund um ein Spiel ist es schwieriger, ne, weil dann schon die einzelnen Emotionen. In den ein oder anderen Städten kennt man auch jemanden, den man eh besucht. Wir haben Freunde in der Nähe von Hamburg oder ich habe einen Kumpel in Leipzig, wo man das schon mal miteinander verbindet. Und ansonsten, ja, wenn sich das ergibt in der Lokalität, in der Gaststätte oder sowas, solange das auf friedlicher Basis ist, alles kein Thema, gerne.
Ist denn über die Jahre, sind da auch Freundschaften entstanden? Jetzt gar nicht mit gegnerischen, aber so mit Fortun, wo du sagst, ja, da sind richtige Freundschaften entstanden, weil man sich halt am laufenden Band sieht?
Ist immer eine Frage, wie man Freundschaft definiert. Aber ich denke schon, das ist natürlich jetzt sehr schade und muss ich auch gestehen, fehlt mir total, dass man normalerweise sonst jede Woche oder zumindest die, die nicht regelmäßig auswärts fahren, alle 2 Wochen im Stadion sieht, man sich einfach freundlich begrüßt, in den Arm nimmt, gegebenenfalls abklärt, wie man zum nächsten Auswärtsspiel fährt und sowas. Und das ist ja jetzt die letzten Monate gar nicht gewesen. Die Kontakte sind deutlich eingeschränkt und das fehlt mir schon extrem, muss ich sagen.
Dann kommen wir doch zum Thema Corona, da müssen wir natürlich ein bisschen drüber reden. Mhm. Du hast jetzt ja gerade schon ein bisschen durchschimmern lassen. Wie sehr blutet denn dein Herz?
Für mich. Also, hätte nicht gedacht, dass mir es so sehr fehlt. Und ich konnte es ja auch nicht einschätzen, was es mit mir macht. Ja, beim ersten Spiel, was wir dann hatten, also ursprünglich für den 13. März geplant, da hätte es auch noch geklappt, dass ich im Stadion sein könnte. Und dann am 16. Mai war klar, ich komme nicht rein und ich habe seinerzeit auch mit allen vereinbart, auch mit meiner Freundin, ich gucke das Spiel alleine, weil ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, wie ich da reagiere und was das mit mir macht. Und bin dann an dem Morgen auch noch hier zur Arena gefahren. Ich konnte es mir eigentlich noch nicht vorstellen und bin dann hier hingefahren, aber irgendwann war klar, gut, ich komme nicht rein. Wäre es nur das eine Spiel gewesen, hätte ich alles Mögliche versucht. Dann glaube ich, wäre ich da im Stadion gewesen, auf welchem Wege auch immer. Aber da es ja absehbar war, eine Woche später in Dummstadt, dann in Müngersdorf, wäre ich de facto nicht reingekommen. Und insofern ja, bin ich dann nach Hause gefahren und habe es mir dann zu Hause angeguckt.
Wie war denn das erste Spiel am Fernseher?
Also es war ein tristes Spiel gegen Paderborn und total ungewohnt. Es war nicht schön, habe mir dann noch die weiteren Spiele angeguckt, eine Woche später dann mit Susanne zusammen das 2-2 gegen Dummstadt, wo wir geführt haben und in der Nachspielzeit einen Ausgleich kriegen. Das Fluchen nach dem Ausgleich und die Wasserflasche, die durchs Wohnzimmer geflogen ist, hat man auch die Etage drunter gehört. Und da war ich echt nicht mehr genießbar und es ist schwierig. Also das ist auch ein Voll im Stadion, du kannst es dann ja rausholen, lässt die Emotionen raus, bist frustriert, aber vom Fernseher, das ist völlig anders, das ist schon schwierig. Und ich muss auch sagen, über die Zeit jetzt, man ist vom Fernseher nicht so emotional dabei. Das ist irgendwann, man stumpft deutlich mehr ab als im Stadion. Und ich freue mich auch nicht mehr so auf die Spiele, wenn die jetzt im Fernsehen kommen. Und habe es auch letztens gemacht, wo ich dann tatsächlich auf Sky Go auf dem Handy die zweite angeguckt habe und habe mir dafür, war im Stadion und habe mir dann das Spiel angeguckt, wo ein bisschen Zeitüberschneidung war. Und dann ist das halt so, weil das Stadionerlebnis ist schon was Besonderes und wesentlich schöner.
Merkst du so eine ein bisschen Entfremdung vom Fußball?
Ja.
Das hört man tatsächlich von vielen Leuten, also gerade von vielen Vielfahrern hört man das oft.
Ja, ich kenne ja auch ein paar, die haben von vornherein gesagt, wie Hansi ja zum Beispiel so hat gesagt, nee, dann im Fernsehen gucke ich mir das auch gar nicht an, ich will den Schnall. War für mich seinerzeit unvorstellbar, aber inzwischen, ja, ne, auf Sky Go ist ja quasi schon Zwischenschritt dahin. Also es ist schon anders im Fernsehen zu gucken, ja.
Glaubst du, dass es dieses Fantum, so wie wir das gekannt haben, dass es das wieder geben wird, wenn es denn irgendwann mal wieder möglich ist?
Boah, ist ganz schwer einzuschätzen, weil ich keine Glaskugel habe. Also,
ja, natürlich, niemand kann das definitiv wissen. Ne? Von deinem Gefühl her.
Ich glaube schon, dass es sich ein bisschen verändert, weil auch das irgendwo zeigt, dass das, also zumindest empfinde ich das so, dass jeder einzelne Fan für sich im Endeffekt keinen Wert hat. Das hört sich zwar brutal an, aber es ist so. Wie das ersetzbar und ob der Einzelne jetzt da ist, interessiert kaum einen. In der Masse ist es natürlich nach wie vor interessant, weil wenn nicht irgendwann wieder die Fans im Stadion sind, verliert das ganze Konstrukt an Reiz. Das ist einfach so. Also nur im Fernsehen will, glaube ich, keiner sehen. Und dann denke ich auch, dass die Sponsoren irgendwann sagen, ich erreiche nicht alle Leute, die ich damit haben will. Und wenn nicht die Stimmung zusätzlich im Stadion mit rüberkommt, ist das nicht der Sport, den wir unterstützen wollen. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber ich kann mir das bei dem einen oder anderen vorstellen.
Es gab ja nur ein Spiel zwischendurch, wo man wieder ins Stadion durfte. Du warst sogar noch bei einem zweiten in Hannover, das hast du dir ja noch gegeben.
Genau.
Also aber es gab ein Heimspiel, nämlich dieses Spiel gegen Würzburg. Genau. Bei mir war das so, als ich ins Stadion gekommen bin und die Fans gesehen habe und dann vor allen Dingen so, ich meine, es gab ja keinen organisierten Support, ne? Weil die Ultras waren nicht da, aber die Leute, die da waren, haben was versucht und haben vor dem Spiel oder als das Spiel anfing, auch mit Anfeuerungsrufen angefangen. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen, ganz ehrlich. Und da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat tatsächlich in dieser ganzen Zeit. Kannst du mal sagen, was das mit dir gemacht hat, da in diesem Stadion zu sein, auch wenn eben nur 7.500 da waren?
Ja, also ich konnte ja, anders als du, vorher die Spiele in der leeren Arena nicht vorher schon gucken. Und für mich war es einfach willkommen zu Hause quasi. Und endlich wieder Arena zu sein, die Mannschaft sehen zu können und sowas, das ist mega. Also, hab jetzt nicht geweint, aber ich war schon positiv gerührt, dass ich endlich mal wieder im Stadion sein konnte und Spiel gucken konnte. Wenn es jetzt auch nicht überragend war, aber wir haben es ja wenigstens gewonnen, das war gut. Und da war ich ja eigentlich positiver Dinge, dass wir jetzt zumindest die Heimspiele dann weiterhin gucken können. Und das wäre wieder ein Stück weit Normalität gewesen und schön gewesen. Ja, haben leider die Inzidenzzahlen Strich durch die Rechnung gemacht. Das hat nicht funktioniert. Ein Spiel, hast du ja schon gesagt, konnte ich dann doch noch gucken, weil Hannover einen freien Vorverkauf gemacht hat. War jetzt nicht gerade ein Megaspiel, aber die Anreise, wir sind da zu dritt hingefahren und das war schon schön. Das gehört mit dazu, auch gerade bei den Auswärtsspielen, sich da vernünftig zu unterhalten und auf das Spiel zu freuen und dann hinterher auch gemeinsam darüber sich aufregen zu können und das einfach ausdiskutieren zu können und damit verarbeiten zu können. Das ist schon deutlich angenehmer, als wenn du es nur vom Fernsehen guckst.
Glaubst du, dass die Vereine viel tun müssen, wenn es wieder erlaubt sein sollte, dass Zuschauer ins Stadion kommen, dass die Leute tatsächlich wieder zurückkommen? Weil davor war es ja so, na gut, wir machen das Licht an, die Leute kommen sowieso. Und ich glaube nämlich, dass das genau nicht mehr der Fall sein wird.
Das ist schwer zu prognostizieren. Die Frage ist natürlich, wann und wie wird es wieder vernünftig weitergehen? Ist es so, dass wir relativ sicher und dass die Leute sich sicher fühlen und keine Angst mehr haben, wenn sie ins Stadion kommen können? Dann glaube ich schon, dass das irgendwo sehr schnell wieder eine Lust da sein kann und ein gewisser Nachholbedarf, die Vorfreude da ist und dann Nachholbedarf. Ob und wie weit das vorhält, wie lange das anhält, ist ganz schwer zu sagen.
Dann stelle ich dir jetzt hinten raus noch ein paar gemeine Fragen, wo du dich entscheiden musst.
Okay.
Mönchengladbach oder Köln?
Pest oder Cholera? auf jeden Fall Gladbach, weil FC geht gar nicht.
Ich kenne viele, die es noch sogar ein bisschen anders sehen.
Ja, ich weiß. Ist auch vollkommen okay. Deswegen, das ist also ne, aber eigentlich keine, aber Auswärtssiege gucke ich bei beiden gerne.
Ja, gut, aber gibt es leider nicht so oft tatsächlich, ne? Weil wir gewinnen bei beiden nicht so häufig. Ne?
Ja, aber es gibt schon schöne. Ne, ja, damals auch unter Georg Koch und sowas haben wir da in Dummstadt schon mal einen schönen Sieg eingefahren. Und so. Ja, das passt schon.
Also ein Gladbacher, ein Sieg, Auswärtssieg in Gladbach? Also ich rede jetzt nicht von der zweiten da, ne? Ich glaube, da haben wir auch nur 1-1 gespielt damals, an das Spiel, wo ich mich zumindest daran erinnern kann.
Aber an einem Grenzlandstadion. Aber auch da ist mir damals die Karre verrenkt auf der Anreise. Ein Getriebeschaden, das weiß ich noch. In der Anreise und wir wollten nicht mehr auf den ADAC warten, weil es hat viel zu lange gedauert, wenn man einen Anschluss verpasst. Haben wir den Wagen auf den Bürgersteig geschoben, direkt an der Fußgängerzone. Wir haben einen Zettel reingelegt. Getriebeschaden bitte nicht abgeschleppen, wird heute Abend noch abgeschleppt. Dann haben wir nach dem Spiel in der ADAC angerufen.
Lumpi oder Axel?
Boah,
ja, ich sag ja, die sind gemein.
Also beides Ikonen, die ich beide gerne habe. Ich sag jetzt mal, dadurch, dass ich den Axel einmal bei dieser Mitgliederaktion glücklicherweise in Kaiserslautern besuchen durfte und wir da erst im VIP-Raum waren und dann noch ein bisschen weitergezogen sind, ziehe ich hauchdünn den Axel vor.
Rheinstadion oder Arena?
Arena, weil reines Fußballstadion, also keine Laufwand drum, das ist der entscheidende Vorteil.
Groundhopper-Punkt in Gambia oder Aufstieg 2021?
Ja, immer Fortuna. Also egal, ob Nationalmannschaft, also natürlich Gambia fehlt mir noch, Südafrika war ich, aber Gambia fehlt mir noch. Möchte ich auch gerne machen, kommt wahrscheinlich auch noch, aber natürlich Aufstieg mit Fortuna, gar keine Frage. Wenn Fortuna spielt, ist alles andere hinten an.
Wunderbar, ein schöneres Schlusswort gibt es nicht.
Okay.
Danke für die Zeit.
Sehr, sehr gerne.